HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Weihnachten haben sie das gerade gut verdaut und schon rüsten wir uns ja und stylen wir uns alle schon wieder für die nächste Party. Jahresende, Silvester und wir schauen heute an diesem Sonntag zurück. Badesalz, Julia Klöckner, Smudo, Anke Engelke. 2018 hatten wir so viele tolle Gäste hier im HR3-Studio und wir gucken heute nochmal auf das Jahr zurück mit einigen der besten Ausschnitte aus meinen Gesprächen in den letzten Monaten. Und los geht's mit der Schauspielerin, nein, einer der besten Schauspielerinnen unseres Landes, mit Katja Riemann. Ich habe sie gefragt, was sie nach so vielen Filmen und so vielen Rollen am Set eigentlich noch begeistert.
Also wenn ich eine Rolle spiele, dann ist das ja immer ein Beitrag, ein Teil zur Realisierung eines Films. Das ist ja das Schöne auch am Film, dass du sagst, da gibt es viele Leute in verschiedenen Gewerken und die können alle was Bestimmtes. Aber jeder für sich allein macht keinen Film. Das ist ja die ultimative Teamarbeit. Und das finde ich aufregend, die Zusammenarbeit und auch lebensbereichernd, die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gewerken in der Vorbereitung mit Maske und Kostüm. Am Set arbeite ich sehr viel mit Requisite zusammen. Natürlich selbstverständlich Ton, Kamera und mein Regisseur ist sowieso immer mein Chef oder so. Also ich versuche noch zu beantworten, deine Frage, Bärbel. Was mich begeistert, die Möglichkeiten beizutragen für einen Film oder sich zu verwandeln, das ist quasi mein Thema in den letzten Jahren ganz besonders gewesen. Zu schauen, wie kann man Figuren kreieren, die dann eben auch gar keine Überschneidungsmenge mehr haben mit mir als Person, weil man ja trotzdem immer die Figuren quasi sich einmieten lässt.
Also du bist
das ist ja meine Lebenszeit, mein Körper, mein Atem, meine Tränen, mein Lachen oder sowas. Das bin ja immer ich, sozusagen, die Hardware sozusagen. Ja, und dann ziehen da so verschiedene Figuren ein. Und darum braucht man immer ausreichend Zeit, nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch hinterher, dass sie wieder ausziehen.
Um sie wieder richtig rauszulassen. Das heißt, ja. Du kannst dir selber fremd sein mit der Person, die bei dir gerade eingezogen ist?
Absolut. Ja, und auch meinen Liebsten. Manchmal ist das nicht unbedingt so schön.
Ja, wahrscheinlich braucht man dann ein extra Apartment, damit man nicht nach Hause kommt und ist dann das andere Ich in der Rolle, in der du gerade bist.
Wirklich, das ist mir letztes Jahr leider so passiert. Und darum ist es eigentlich ganz gut, dass man in der Zeit auch gar nicht zu Hause ist, sondern allein in so einem Hotelzimmer.
Deine Tochter studiert im Ausland und arbeitet auch. Von daher ist das schon mal ein Vorteil. Dann meintest du deinen Mann, das andere Wesen, was noch bei dir wohnt. Du bist jemand, der die Stimme erhebt und die Popularität einsetzt. Für UNICEF zum Beispiel. Wofür noch?
Amnesty.
Amnesty, das sind so deine beiden Hauptpfeiler, würde ich sagen.
Genau, und ich habe auch mit Plan International, die kennst du ja auch, bin ich auch gereist.
Was macht das Reisen mit dir?
Oh, das ist ein unheimliches Geschenk und eine Erweiterung des Horizonts, weil ich das Gefühl habe, ich bin an Orten gewesen, wo die Welt ist.
Was heißt das? Was hast du gesehen? Oder gibt es Themen, für die du dich einsetzt?
Ich bin an Orten gewesen, die wahnsinnig schön waren und so in Trouble. Sagen wir mal, ich bin vor einigen Jahren gewesen im Ostkongo während des Krieges. Das ist eines der schönsten Länder, die ich je gesehen habe. Das ist ja alles XL. Alles ist XL. Der Himmel ist größer, die Blätter sind größer und grüner und der Boden ist rot und die Seen sind so groß wie das Meer und die Probleme sind eben auch sehr viel größer.
Wenn du dann zurückkommst, bist du ja das Sprachrohr. Welche Bilder nimmst du mit? Auf welche konzentrierst du dich?
Also du bist ja, das sollte man vielleicht den Damen und Herren auch sagen, du bist ja nun genauso aktiv wie ich und bist auch viel gereist. Wir fokussieren uns ja mit UNICEF auf das, was auch schon verändert wurde. Und das finde ich gut und richtig, weil es natürlich auch immer die Würde der Menschen in den Mittelpunkt rückt. Und, das finde ich das Allergeilste, Management. Wie organisieren wir unser Dorf?
So. Ganz wichtiger Faktor.
Ganz wichtig. Ne? Und plötzlich gibt es dann eben die Frauen-Representatives und so. Und wenn du nicht weißt, dass du Menschenrechte hast, wie sollst du dafür einstehen? Und wenn du nicht weißt, dass du das Recht hast auf Wahl, auf freie Meinungsäußerung, auf Landbesitz, auf Bildung, auf körperliche Unversehrtheit. So, und was dadurch passiert, durch das Wissen dieser Menschenrechte, speziell bei den Frauen, das ist spektakulär.
Und sie wachsen über sich hinaus, sie übernehmen Verantwortung, sie verändern verändern sich, sie öffnen sich selbst neue Wege, sie gestalten. Ja, das sind eben auch die Grundlagen von Demokratie. Und du bist immer,
absolut.
Du hast so viele Fenster, mit denen du uns berühren kannst. Das finde ich wirklich erstaunlich. Das habe ich einfach gemerkt in Vorbereitung für die Sendung mit dir.
Vor langer Zeit habe ich ein Soloalbum gemacht. Das kam direkt nach dem Soundtrack von Bandits mit meinem eigenen Material. Und so habe ich dann eine Band ins Leben gerufen, also eine große Band, ne? Sieben Musiker und ich. Uns gab es 5 Jahre und in den 5 Jahren habe ich eigentlich auch nur Musik gemacht. Dann danach dachte ich nach 5 Jahren, jetzt ist mir das auch schon wieder zu viel, weil du natürlich 7 Musiker hast und 7 Subs. Ein Sub ist ein zweiter Gitarrist. Ich kann nicht ein Konzert absagen, weil mein Gitarrist irgendwie gerade Gitarrenunterricht gibt oder sowas, weil er sagt, ich kann nicht. Dann hast du eben jemand anders, der kommt. Das heißt, ich habe 14 Musiker. Plus ich, plus ein Toning, plus der Subtoning.
Ist schon eine Verantwortung.
Das heißt, wir kamen, genau, plus unser Booker, das heißt, wir sind 18 Leute und ich bin die Mutter. So. Und da erzähle ich dir nur mal eine kurze Geschichte, weil das war einfach so lustig, was dann so passiert. Wir fahren nach Frankfurt übrigens und hatten da ein Konzert mit dem Zug, ne, steigen aus in Frankfurt, ich zähle durch, alle da. Und dann kommt Christian Kögel, den ich sehr, sehr liebe und verehre, ein großartiger Jazz-Gitarrist. Er sagt, Katja, ich habe meine Gitarre im Zug vergessen.
Oh,
ich sag, du bist Gitarrist. Wie kannst du ausgerechnet
dein Baby vergessen,
aber doch nicht deine Gitarre. Ja, dann kommt Marc, mein Sub-Pianist, und sagt, ja, und ich habe meinen Anzug vergessen. So. Also ich fühlte mich wirklich verantwortlich für alle. Vor allem war mir wichtig, dass alle zuverlässig dieselbe Gage verdienen, egal ob wir jetzt eben im Theater des Westens spielen oder in Minden im Jazzclub. Und das haben wir gemacht und das war toll. 5 Jahre und dann hat es mir aber auch gereicht.
Katja Riemann hier im hr3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer. Und das ganze Gespräch hören Sie auf hr3.de. Von Manuel Neuer bis Usain Bolt. Die Sportstars vertrauen seit Jahren den ganz erfahrenen Händen von Dr. Müller-Wohlfahrt aus München. Seit Jahrzehnten ist er nicht mehr wegzudenken aus der Fußballnationalmannschaft und vom FC Bayern-Rasen. Wir kennen ihn. Wehende Haare, sorgenvolles Gesicht und den Arztkoffer immer in der Hand. Kurz vor der WM in diesem Jahr war er hier im hr3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer. Und er hat uns erzählt, was er eigentlich besser kann als andere Mediziner.
Da bin ich sehr dankbar für die Frage. Ich hatte das Glück, während des Medizinstudiums die Idee zu haben, Massagekurse zu belegen. Ich wusste noch gar nicht ganz genau, warum. Ich habe Massage gelernt und dabei gelernt, Muskeln anzufassen, einen Patienten überhaupt zu berühren. Ich hatte dann keine Berührungsängste mehr. Und dann hatte ich das Glück, dass es zu der Zeit keine Technik gab und dass sie zu Bayern kam und dass ein Manager Hoeneß sehr, sehr hohe Ansprüche stellte und von mir Diagnosen hören wollte. Ja, wie sollte ich die erstellen? Ich musste einen Spieler anfassen und versuchen, mit den Händen dem Problem auf den Grund zu kommen und habe mir das selbst sozusagen beigebracht.
Aber es klingt so, als wäre es nicht selbstverständlich, dass ein Arzt einen Patienten berührt. Ist das denn nicht selbstverständlich?
Nein, das ist heute gar nicht mehr üblich. Die Patienten sagen, wenn ich erkläre, bitte ausziehen bis auf die Unterwäsche. Oh, da bin ich nicht drauf vorbereitet, kann ich doch nochmal wiederkommen.
Wieso? Das, weil die dann keinen anhaben? Oder die von letzter Woche oder was?
Das erlebe ich ja nicht. Ja. Aber das kommt vor, weil die es nicht gewohnt sind. Ich denke, dass es andere Orthopäden auch gibt, die das machen. Aber die mehrheitlich wird es nicht gemacht. Die Kontaktzeit zwischen Arzt und Patient, die ist 18 Sekunden. Dann ist es zu Ende. Dann wird er ins Röntgen geschickt, dann wird er ins Kernspin geschickt oder sonst wohin. Aber dann ist die Begegnung Arzt-Patient schon wieder vorbei. Wissen Sie, ich muss zuschauen, wie der sie aussieht. Aber das ist mir egal. Ich musste es so haben und das gehört zu meiner Diagnosefindung.
Wenn man Ihre Autobiografie liest, werden ja viele sagen und haben ja auch schon viele gesagt, toller Arzt, den sehe ich gerne im Fernsehen mit den wehenden Haaren auf den Platz laufen, aber ich bekomme da doch nie einen Termin.
Ja, das ist ja nicht richtig. Es ist schade, dass so etwas gesagt wird. Wohl nicht von heute auf morgen und vielleicht auch nicht nächste Woche. Aber wenn jemand sich auf eine Wartezeit einstellen kann, dann hat er auch eine Chance. Das unterliegt nicht meinem Einfluss, das Vertrauen ich meinen Mitarbeiterinnen an. Die entscheiden, wer wann einen Termin bekommt. Das würde mich viel zu sehr ablenken. Ich weiß am Morgen gar nicht, wer an dem Tag eingetragen
ist. Ach komm.
Nein, nein. Vielleicht eine Ausnahme. Gut, wenn Usain den weiten Weg von Jamaika macht, dann weiß ich das vorher, dass er kommen will und so. Aber sonst kenne ich das Wartezimmer nicht. Das geht gar nicht. Das würde meine Gedanken stören. Ich lebe von der Konzentration. Ich muss hochkonzentriert bei jedem Patienten, ohne Unterschied, muss ich arbeiten.
Ist manche Therapie mit dem einen oder anderen lustiger als mit dem anderen? Thomas Müller zum Beispiel kann mir vorstellen, lacht man viel.
Ja, der hat immer seine Zoten drauf, als wenn er nicht ernst sein kann, was er sehr wohl sein kann. Aber er macht immer seine Späßchen und immer witzige Kommentare zu allem, was man sagt. Aber das ist ja gut gemeint und untergräbt da nicht die Autorität, denke ich.
Manchmal brauchen Topsportler wie Boris Becker ja auch nur das Okay, dass alles in Ordnung ist. Es gibt eine Szene in diesem Buch, wo sie hin und her fliegen, immer über das Drehkreuz Nizza zwischen dem Rennfahrer Berger.
Ja.
Und Boris Becker, der eine spielt ein Tennisturnier, der andere will ein Autorennen fahren und beide brauchen sie. Sie kommen immer, wenn man sie ruft?
Ja, das war wieder so eine Situation, ich kann tatsächlich nicht Nein sagen. Beide waren ja langjährige Patienten. Kann ich da sagen, ich kann aber nicht kommen? Das bringe ich nicht fertig. Boris war der Erste, ich sage Boris, ich komme. Er hatte am nächsten Tag ein Endspiel in Monte Carlo. Und fünf Minuten später klingelt wieder das Telefon in der Bayern-Kabine. Das war nach einem Spiel. Gerhard Berger, ich habe Schüttelfrost, ich kann morgen nicht fahren, wenn du nicht kommst. Bitte hilf mir. Dann sage ich, Gerhard, ich komme. Ich weiß noch nicht wann, ich komme. Und dann bin ich nach Monte Carlo, fünften Gang rein, Overdrive. Und dann, wenn ich dann zu dem Sportler ins Zimmer komme, dann bin ich die Ruhe selbst, behandelt, rückwärts raus, wieder Vollgas. Taxi Nizza und dann nach Imola und dasselbe wieder. Und da wackelte das Bett. Ich habe ihm helfen können. Am nächsten Morgen ging es ihm besser. Und er sagte dann, ich versuche mal eine Proberunde zu fahren. Und ich warte an der Box und er kommt zurück und sagt, ich kann heute Nachmittag fahren. Es geht mir so viel besser. Dann ist er gefahren. Ich sage, Gerd, ich ziehe mich zurück. Und wieder zum Taxi, wieder zum Flughafen, wieder schnell nach Monte Carlo und ich sitze zum Endspiel wieder in Monte Carlo auf der Tribüne. Also das war ein tolles Wochenende.
Ja. Wenn es gut läuft, sind Sie ja der Arzt, dem die Spieler und der Trainer vertrauen, dem auch der Verein natürlich das Vertrauen schenkt, der DFB das Vertrauen schenkt, die Patienten immer wieder vertrauen. Muss man sich dieses Vertrauen mit jedem Arbeitstag, müssen sich das jeden Tag neu erarbeiten?
Ich glaube ja. Dieser Gedanke geht mir manchmal durch den Kopf. Könnte ich nicht mehr Patienten pro Tag behandeln bei der Nachfrage? Das müsste doch möglich sein. Nein, es ist nicht möglich. Ich habe meinen Stil. Manche mögen meinen, der arbeitet langsam. Das interessiert mich aber nicht. Ich muss immer solide, erstklassige Arbeit abliefern und somit das Vertrauen der Patienten erhalten. Sonst kommen die nicht wieder.
Überrascht es Sie eigentlich manchmal in Zeiten von Handys und Smartphones, dass dann Diskussionen aus einer Kabine nicht nach draußen gehen? Warum bleibt eigentlich immer alles in der Kabine?
Ja, das muss auch so sein, weil die Emotionen hochschlagen und das gehört dann nicht raus. Wenn man vom Platz in die Kabine geht, dann muss Ruhe einkehren. Dann darf man auch nicht streiten.
Müssen die Mitarbeiter in ihrer Praxis eigentlich so eine Art Schweigeklausel unterschreiben?
Ja, es ist selbstverständlich. Was die mitbekommen, das darf kein Mensch je erfahren.
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Sportmediziner und ehemaliger Arzt der deutschen Fußballnationalmannschaft im hr3 Sonntagstalk. Eines der Gespräche 2018, was in unserem Best-of eigentlich nicht fehlen darf. Auf einen Gast habe ich mich im vergangenen Jahr ganz besonders lange gefreut. Christina Stürmer. Christina, wir haben uns verabredet, Buchmesse vor 4 Jahren, haben gesagt, kommst mal vorbei. Und die so, ja. Und jetzt ist es soweit.
Ja, endlich.
Hat nur 4 Jahre gedauert. Ich habe das Gefühl, ich muss dir was zu essen geben. Du bist eine von den Moms, die immer schlank ist, aber jetzt irgendwie richtig gut in Shape.
Ja, aber das kam so. Also stillen und Kind, das will getragen werden. Der Kinderwagen, der wurde eher selten benutzt.
Aha.
Und es ist auch Veranlagung. Also meine
Mama. Ich wollte gerade sagen, weil ehrlich gesagt, ich habe 2 Jungs gestillt und habe auch den Kinderwagen wenig benutzt, aber bei mir hat es leider nicht so
funktioniert.
Ja, da musste ich dann doch hinterher wieder schön anfangen zu laufen. Sonntagmorgen war ja ohne Kinder immer schön ausschlafen, ne?
Ja.
Bisschen chillen, langsam in den Tag kommen, mit Freunden verabreden. Okay. Wie ist es jetzt?
Wie ist es jetzt? Noch immer gar nicht so schlimm. Also ausschlafen in dem Sinn, dass es man bis zu 10 schlafen kann, geht nicht. Aber die Kleine schläft bis 8. Und ich finde das echt richtig gut. Also so von Geschichten, was man sonst so rundherum hört von kleinen Kindern, von wegen, ja um 6:30 ist der Tagwache und dann steht er auf. Und dann so, oh mein Gott. Um 6:30 drehen wir uns nochmal um.
Brauchst du Schlaf?
Nee, eigentlich nicht. Ich kriege eigentlich immer so meine 8 Stunden. Das ist doch super.
Wenn man nochmal auf einige Prominente schaut, also Pink hat ihre Tochter Willow Sage Hart genannt, Beyoncé, Blue Ivy, die Beckens, Harper Seven, Kim Kardashian, Northwest, Ochsenknecht, glaube ich, Cheyenne, Savannah. Entschuldigung, mit Marina. Ja. Da denke ich an Heimathafen, an ja. Auslaufen, ja, an Marinas jetzt als Norddeutsche, die ja viel an unterschiedlichen Marinas war. Ja. Boote legen ab. Entschuldigung, da fehlt jetzt so ein bisschen Glam bei dem Namen.
Mit Absicht. Gott, das hätte doch bei uns gar nicht reingepasst. Stell dir mal vor, mein Freund heißt Oliver und ich heiße Christina. Marina ist top. Marina ist super und das passt doch zu ihr. Und ja, natürlich ist sie wie so ein Heimathafen für mich.
Ja, hat es doch so eine kleine Bedeutung. Ah, ja. In dem Song in ein paar Jahren heißt es, alles war ja neu am Anfang. Ob das jetzt für dich nach dem Casting war, Interviews geben. Es ist nicht mehr alles neu. Aber wo könntest du jetzt noch dich neu erfinden? Wie geht das dann?
Man entwickelt sich ja weiter. Jeder Mensch macht das zum Glück. Einfach, dass man nicht auf der Stelle tritt, das ist irgendwie das Schlimmste, finde ich, wenn man sich nicht weiterentwickelt. Stillstand ist der Tod. Mhm.
Zum Klassentreffen zu kommen und sagen, hat sich nichts verändert.
Ja, boah, stell dir das vor. Mhm. Ist ja stinklangweilig. Das sind keine schönen Geschichten für die Enkelkinder. Nein, aber einfach Sachen auszuprobieren. Egal, wie das dann ankommt bei den Leuten. Einfach das zu machen, was einem am Herzen liegt. Das zu machen, was man selber möchte. Nicht das machen, was sich andere Leute vorstellen. Mhm. Oder
sich befreien auch von den Vorstellungen der anderen?
Ja, weil sonst ist man so gefangen eben irgendwo. Sondern einfach machen. Machen, wo man sich wohlfühlt und wo man Spaß hat.
Okay, und wirst du mutiger, all diese Dinge auszusprechen, je älter du auch wirst?
Ja, definitiv. Je älter
also,
ich werde.
Also, sag, es ist doch was Geiles, da etwas älter zu werden.
Na klar, ich bin jetzt 36 und habe ein bisschen mehr Ahnung vom Leben und denke natürlich auch anders über das Leben nach, als noch mit 20, mit jungen, knackigen 20. Da war mir vieles noch egal.
Boah, das ist auch schon 16 Jahre mal die.
Ja, irre,
oder? Falsch gerechnet. Ja, nee. Wer warst du mit 20?
Oh, ich war sowas von grün hinter die Ohren und ich hatte auch so einen Stock im Popo. Ich war einfach sowas von schüchtern, eingeschüchtert und das war ja alles neu für mich. Also wenn ich jetzt einfach nur dran denke, wie das war, wie dieser Musikzirkus für mich
aber
begann.
Aber die Blicke auf dich, ist das was, was dir dann eher Angst gemacht hat, als dass du es genossen hast?
Ja, also jetzt ist das anders. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen.
Ich kann auch auf den Tisch gucken.
Nein, alles gut. Ich liebe es, wenn ich auf der Bühne stehe, aber ich muss auch dazu sagen, ich brauche meine Band. Auch wenn ich weiß, irgendwie im Hinterkopf, die Leute schauen eh nur auf mich, habe ich trotzdem das Gefühl, okay, da sind noch 4 andere Typen. Mhm. Und da kann man auch hingucken. Ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt, aber früher war das für mich fürchterlich. Jeder
will was. Du
kommst
in den Raum und alle haben auf dich gewartet, alles war vorbereitet. Das heißt dann ja auch, man muss ja auch funktionieren und vielleicht Erwartungen erfüllen.
Ja, also das war damals sicher ein riesengroßer Druck. Aber natürlich kann man nach 15 Jahren auch ein bisschen leichter reden, weil jetzt sage ich, okay, die Leute wissen ungefähr, wer Christina Stürmer ist. Das ist die mit Ich lebe und Nie genug und Millionen Lichter, Seite an Seite so. Deshalb kann ich mir, so blöd es klingt, auch mal was erlauben.
Wir müssen ja auch die Verantwortung in ein paar Jahren übernehmen über die Zeit, in der wir heute sind, damit wir dann nicht irgendwann sagen, in 10 oder 20 Jahren, da haben wir Verantwortung verpasst. Also heißt das nicht auch verantwortlich sein, auch in der Zeit, in der man ist?
Ja, definitiv. Und ich merke das ja natürlich auch gerade jetzt mit Kleinkindern meiner Seite, macht man sich schon als Elternteil Gedanken, wo hat man das Kind jetzt eigentlich reingesetzt? Weil im besten Fall ist die nach mir halt auch noch da.
Welche Werte vermittelst du ihr denn dann?
Dass es egal ist, welche Hautfarbe jemand hat. Dass es egal ist, ob der hetero ist oder homosexuell oder bisexuell. Dass es einfach, dass wir alle gleich sind. Mhm. Und das ist so schön, auch bei so einem kleinen Kind zu sehen, der ist das wirklich egal. Die ist zu jedem gleich freundlich und behandelt jeden gleich. Ja,
also das heißt, gegen Hass, gegen Hetze, gegen Rassismus auch als Eltern eine Verantwortung zu übernehmen, das ist ja, dir wichtig.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir als Eltern geben das ja dem Kleinen mit.
Was können denn Musiker für einen Beitrag leisten? Ihr habt so viel Einfluss, ihr habt so viel Follower. Habt ihr eine Stimme? Und wenn ja, wie kann man die vielleicht noch deutlicher nutzen?
Ich finde einfach, dass man eben dieses Miteinander, dieses alle sind gleich und ganz ehrlich, wenn jetzt bei uns Krieg ausbrechen würde, ich würde mit meinem iPhone flüchten. Ich wäre wahrscheinlich auch eine, die dann in irgendeinem Land vor einem TV-Sender irgendwie ein Interview hat und wo sich dann die Leute dann aufregen, was braucht die unsere Hilfe? Die steht ja da mit dem iPhone und hat womöglich noch ihre Ray-Ban-Sonnenbrille auf. Ich würde mir aber wünschen, dass mir jemand hilft, weil ich in Not bin. Mhm. Und ich habe von meinen Eltern immer mitbekommen, wie man in den Wald reinschreit, so kommt er wieder zurück.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück.
Genau. Und das ist einfach so wahr. Und als Musiker ist es eben, das muss jeder für sich selber, glaube ich, einfach entscheiden, wie er sich stark macht für etwas. Also auf eine positive Art und Weise das machen und nicht mit Hass.
Die Musikerin Christina Stürmer im hr3 Sonntagstalk. Sie spricht darüber, wie sie sich die Welt vorstellt, in der ihre Tochter aufwächst. Eines der Highlights 2018 im hr3 Sonntagstalk. Das Jahr geht zu Ende und viele Hessen, vielleicht auch Sie, machen sich Gedanken, will ich mein Leben verändern? Will ich etwas in meinem Leben verändern? Oder sogar die Welt ein bisschen besser machen? Egal, ob Sie neue Vorsätze machen. Ich möchte Ihnen eine Frau vorstellen, eine bewundernswerte Frau. Sie war 2018 bei mir im hr3 Sonntagstalk zu Gast und hat erzählt, wie sie in ihrem Leben auf Plastik verzichtet. Ganz schön schwer, wissen wir alle, aber notwendig und nicht unmöglich. Bei Nadine Schubert ging es los mit einem Fernsehbeitrag.
Das Fernsehen war der Auslöser. Ich habe eine Reportage gesehen, jetzt sieht man die ja häufiger. Damals, 2013, war es noch nicht so häufig über dieses Problem Plastik. Also wie wir wirklich unsere Umwelt vermüllen mit Plastik. Und plötzlich hat mich dann auch unser ganzer Plastikmüll gestört. Vorher habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und die Gesundheit war so ein bisschen das, was mir Angst gemacht hat. Also es heißt ja, dass diese ganzen Weichmacher und Bisphenole schädlich sind für die Gesundheit. Und das wollte ich dann nicht mehr.
140 Millionen Tonnen Plastik bereits jetzt schon in den Weltmeeren. Jedes Jahr 8 bis 10 Millionen Tonnen kommen dazu. Wir verbrauchen 3 Milliarden Kaffeekapseln. 320.000, das muss man sich mal sagen, Coffee-to-go-Becher werden in unserem Land pro Stunde verbraucht. Jetzt scannen Sie doch mal mit mir Ihre Wohnung, nachdem Sie diesen Bericht gesehen haben. Lassen Sie uns mal durchgehen. Was ist Ihnen aufgefallen? Wo war überall Plastik?
Vor allem in der Küche, also diese ganzen Lebensmittelverpackungen, das ist ja wirklich das, wo das Plastik ins Haus kommt, ne? Am meisten Plastik, also diese 37 Kilogramm an Verpackungen im Jahr und auch die ganzen Tupperschüsseln und so weiter. Also man hat ja wirklich die Küche voll mit Plastik.
Spielzimmer, Kinderzimmer, bei zwei Kindern haben wir doch auch Plastik.
Haben wir auch, aber wissen Sie, das finde ich gar nicht so schlimm, weil Lego schmeißt man nicht weg. Also meine Kinder dürfen auch mit Lego und Playmobil spielen, das schmeiße ich nicht weg. Was mich da eher stört, ist, wenn man mal was Neues anschafft, hat man ja immer 5 Steinchen in einem Tütchen. Und dieses Tütchen wirft man ja sehr wohl weg. Aber auch da gibt es eine Lösung, gebraucht kaufen.
Wäschewannen, Putzeimer, Kehrschaufeln, haben Sie das alles weggeworfen für ein plastikfreies Leben?
Natürlich nicht. Also das wäre ja nicht nachhaltig gedacht, wenn ich jetzt alles, was aus Plastik ist, in meinem Haus einfach wegschmeiße. Natürlich wird alles so lange benutzt, bis es irgendwann den Geist aufgibt. Und wenn man dann was Neues anschaffen muss, dann kann man ja nach einer plastikfreien Alternative schauen. Also zum Beispiel gingen mir jetzt auch schon einige Wäschekörbe aus Plastik kaputt und die sind eben jetzt wieder aus Weide.
Wenn wir unseren Alltag versuchen, ohne Plastik zu gestalten, wie geht das dann? Ist das ein anderes Einkaufen? Heißt das, wir sollen vielleicht vieles selber produzieren, selber herstellen? Was ist Ihr Ansatz, Frau Schubert?
Also zum Ersten ist es mal ein anderes Einkaufen. Also ich muss wirklich schauen, wo sind so meine Plastikfallen? Sozusagen. Und dann wirklich andere Produkte kaufen. Und es ist gar nicht so schwer. Also man muss mal seinen Markt scannen und dann mal schauen, was man da bekommt. Und man bekommt ja in einem normalen Supermarkt die Milch statt im Tetrapack auch in der Glasflasche. zum Beispiel. Und so kann man ja dann auch die meisten Produkte auch aussortieren und eben ersetzen. Und dann auch auf diese überflüssigen Verpackungen verzichten. Also ich kann Wurst und Käse an der Theke kaufen mit der eigenen Dose. Ist jetzt egal, ob die aus Plastik ist oder aus Edelstahl oder aus Glas. Hauptsache, man spart sich diesen ganzen Verpackungsmüll, der daheim ja sowieso wieder in den Müll fliegt.
Also das heißt, ich gehe in die Wurstabteilung, nehme meine eigene Box mit und kann die unabhängig von Hygienebedingungen einfach rüberreichen, dem Metzger und sagen, bitte auffüllen.
Genau, die dürfen das. Also sie müssen das noch gar nicht rüberreichen, sondern sie stellen es einfach auf der Theke ab und dann können die das einfüllen. Also die müssen auch diese Dose gar nicht berühren und so ist auch jede Hygienevorschrift eingehalten. Also solange die Dose auf der Theke stehen bleibt, ist alles gut.
Wir haben gerade nochmal gesagt, die Supermärkte verzichten. Seit 2016 darf der Einzelhandel ja in Deutschland Plastiktüten nur kostenpflichtig abgeben. Ich glaube, um fast 2 Milliarden ist mittlerweile der Verbrauch an Tüten zurückgegangen. Ja. Also richtig eine gute Aktion. Aber ich habe dann die Tomaten lose in der Obstabteilung. Aber dann gibt es ja diese Hemdchenbeutel, ich liebe dieses Wort, Hemdchenbeutel, ja, wo ich dann wieder in eine Plastiktüte meine losen Tomaten aus dem Karton reinfülle. Das ist doch völlig absurd.
Natürlich. Und was spricht dagegen, die Tomaten einfach so in den Einkaufskorb zu legen? Also wenn ich das nicht möchte, habe ich immer noch die Möglichkeit, einen Mehrwegbeutel zu verwenden. Also es gibt ja so Baumwollsäckchen oder auch die normalen Supermärkte verkaufen ja schon, die sind glaube ich aus Polyester, aber immerhin Mehrweg, eben solche Beutel, wo man das Obst und Gemüse eben lose reinfüllen kann. Und das ist die Lösung.
Und das heißt, wir haben dann am Ende ein Problem, was wir sowieso jetzt auch real schon haben, das des Mikroplastiks. Was macht das? Warum ist das eigentlich so gefährlich?
Das Mikroplastik ist gefährlich, weil wir es nicht sehen. Also man kann es ja häufig mit dem bloßen Auge überhaupt nicht mehr erkennen und man kann es aus dem Wasser, wenn es denn da landet, nicht mehr rausfiltern. Also unsere Kläranlagen schaffen das nicht und so landet es immer wieder in unserem Wasserkreislauf und das wird dann auch letztendlich gefährlich für die Gesundheit.
Und weil das Wort Mikro schon im Wort drinsteckt bei Mikroplastik, es ist so winzig, dass es eben auch in Kosmetikprodukten enthalten ist. Es ist im Trinkwasser, in Nahrung enthalten, in der Nahrungskette, wenn die Schiffe, wenn die Fische das über das Plankton aufnehmen. Gibt es Alternativen ohne Mikroplastik eigentlich, wenn man nochmal an die Kosmetikprodukte denkt?
Ja, also es ist da gar nicht so einfach, wenn man im Drogeriemarkt steht und will da aussortieren, dann ist es wirklich überall drin. Also dieses Plastik auch in flüssiger Form, das ist ja in fast allen Produkten, die so das Sortiment hergibt, enthalten. Und natürlich, da heißt es einfach schlicht verweigern. Wenn ich eine Seife am Stück kaufe, zum Händewaschen und auch für den Körper, und es gibt ja auch Haarseife, dann spare ich mir ja meistens die Verpackung, also die sind ja häufig auch sogar komplett unverpackt. Und ich spare mir eben auch dieses ganze Mikroplastik, das drinsteckt. Und da habe ich vieles richtig gemacht.
Darf irgendetwas in Ihrem Haushalt noch aus Plastik sein? Irgendetwas, ein kleines winziges Teilchen?
Ja, na klar. Also wir haben ja auch alles, was irgendwie das Leben angenehm und modern macht. Wir haben Telefon, Fernseher, Computer. Da setze ich halt drauf, dass ich mir was Ordentliches und Gescheites kaufe von guter Qualität und das möglichst lange benutze. Mein Staubsauger ist nicht aus Holz, weil den gibt es halt nur aus Plastik. Und den möchte ich jetzt auch nicht missen. Ich habe mich zum Beispiel bei einem Produkt bewusst für Plastik entschieden und das ist die Klobürste.
Warum bei der Klobürste?
Die gibt's auch aus Holz und ich hatte eine, aber die sieht nach 3 Wochen wirklich unansehnlich aus und sehr unhygienisch. Also die wird einfach schnell schwarz und das ist nicht hygienisch.
Ein Leben ohne Plastik. Nadine Schubert hat uns erzählt, warum sie auf Plastik verzichten möchte. Vielleicht fangen auch wir an in diesem Jahr. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Heute mit den besten Momenten aus meinen Gesprächen 2018. Michael Michalski sucht mit Heidi Klum nach Topmodels und ist auf der ganzen Welt zu Hause. Irgendwo in seinem vollen Terminkalender hat der Designer aber zum Glück noch Zeit für unseren hr3 Sonntagstalk gefunden. Einer der Gäste, der in unserem Best-of natürlich nicht fehlen darf, gerade weil wir morgen ja alle vor unserem Kleiderstrang stehen und überlegen, was ziehe ich an zur Silvesterparty? Und er hat mit uns die Frage geklärt, was es eigentlich heißt, Designer zu sein.
Ein klassischer Modedesigner entwickelt mehrmals im Jahr Kollektionen, passend zu der Saison für ein bestimmtes Genre. Bei mir ist das inzwischen ein bisschen anders. Ich sehe mich nicht mehr nur als Fashion-Designer, sondern auch als Lifestyle-Designer, weil ich natürlich auch neben meiner Meinung zu Mode auch eine Meinung dazu habe, wie wir riechen sollten, wie wir leben sollten, wie wir ausgehen sollten. Ich denke, das geht alles Hand in Hand heutzutage.
Das heißt, von der reinen Kollektion, die die Stoffe umfasst, die wir dann am Körper tragen, geht es hinein in ganz andere Lebensbereiche. Das ist ja mittlerweile bei vielen Designern so. Sonnenbrillen, Turnschuhen, Düfte, all das, was Sie gesagt haben.
Duschgele. Teppiche, Tapeten, ja. Bestecke, Sofas. Genau.
Ich kenne Sterneköchinnen, die mittlerweile auch Hundefutter machen. Aber
Sie kennen Leute.
Ich kenne Leute. Es ist gut, dass wir beide uns jetzt kennenlernen. Ja. Gehört das alles mit dann zur Marke Michalski?
Ja, das war aber von Anfang an auch mein Ziel. Ich wollte immer, dass Michalski ein Lifestyle wird. Und wie gesagt, der Kern ist natürlich Mode. Mode ist meine Passion, meine Leidenschaft. Aber ich finde, da gibt es natürlich auch viele Extensions um Mode rum. Also wenn ich ein Outfit von Michalski habe, dann ist es doch auch interessant zu wissen, wie dann eine passende Lesebrille dazu aussehen würde oder die Sonnenbrille oder wie man nach Michalski riecht oder wie eine Michalski wohnt. Aussehen würde, denn die Menschen, die haben immer Lust auf neue Sachen.
Die wirken immer so geschmackssicher. Ich zweifle manchmal, aber habe eigentlich lange gebraucht, bis ich meinen Stil gefunden habe. Sie wirken immer sicher.
Das ist übrigens ein ganz guter Stil. Ich habe den ja neulich mal gesehen.
Ja,
ist ganz
vielen
gut.
Dank.
Timeless.
Timeless, ne?
Timeless, Avantgarde, Minimal,
genau.
Würde ich den beschreiben.
Genau. Wer hat Sie beeinflusst?
Ja, wer hat mich beeinflusst? Die erste Person, die mich wirklich beeinflusst hat in Sachen Mode, ist meine Mutter. Ich habe eine sehr, sehr junge Mutter. Meine Mutter hat mich mit 20 gekriegt. Und meiner Mutter war immer wichtig, wie sie aussieht. Aber meine Mutter hatte auch immer ihren eigenen Style. Also die hat zum Beispiel nie richtig Wert auf Markenkleidung oder sowas gelegt, war aber trotzdem super toll gestylt und das hat mich immer sehr beeinflusst.
Zusammenarbeit mit Heidi Klum. Sie sind beide internationale Stars. Ein internationaler Star, Heidi Klum, wird ja manchmal auch anders gesehen hier in unserem Land. Wird sie hier eigentlich unterschätzt?
Ja.
Warum?
Und mir tut das da auch ehrlich gesagt, ich frage mich auch oft, warum.
Mir tut das auch immer so ein bisschen leid.
Ja, also das ist eine ganz tolle Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, die selbst kontrolliert inzwischen ja eine weltweite Marke ist, die absolut selbstbestimmt ist. Zum Beispiel Madonna ist ja auch absolut selbstbestimmt. Es gibt ja auch viele Leute im Showbusiness, die dann irgendwie so ein großes Management hinter sich haben und die dann sagen, mach mal dies, mach mal das.
Also Heidi entscheidet wirklich noch selbst, mache ich das Projekt, ja oder nein? Gebe ich das Interview, ja oder
ja,
nein?
Natürlich. Also, und das finde ich toll. Dann ist sie Mutter von 4 Kindern, von hervorragenden Kindern. Dann setzt die sich so im Kampf gegen AIDS ein und das schon seit über 20 Jahren. Und da ist die sich zum Beispiel nicht zu schade, nach dem Dreh noch irgendwie 6 Stunden irgendwo hinzufliegen über Nacht, um am nächsten Tag irgendwie Spenden zu sammeln und dann wieder zurückzufliegen.
Und wir kriegen sie immer hier nur mit über ihren neuen Lover. Und das, was als Businessfrau dahinter steckt, ich glaube, das wird gar nicht so ernst genommen.
Nee, aber das ist, glaube ich, eine deutsche Sache, weil ich bin ja auch viel mit ihr in Amerika unterwegs und in Amerika zum Beispiel wird die ganz, ganz anders gesehen, als das hier ist. Vielleicht hat das auch mit der deutschen Mentalität ein bisschen zu tun.
Gibt es eigentlich, lieber Michael Michalski, in Ihrem Beruf so einen typischen Satz, den Sie immer wieder sagen müssen?
Ich?
Ja.
Ich glaube, bei mir, der Satz bei mir im Office ist, wann essen wir denn Mittag? Weil ich immer mit meinem ganzen Team zusammen Mittag esse.
Echt?
Ja, ja, und ich fange dann schon um 11.30 Uhr an, die Leute langsam zusammenzutrommeln, weil jeder auch immer irgendwie was anderes essen will. Und der eine holt was aus dem Restaurant, der nächste macht was. Und dann fange ich ab 11.30 Uhr an, also meine Mitarbeiter permanent zu nerven, um dann irgendwann mal von denen eine Zeit zu bekommen. Ja, und da schieße ich mich dann drauf ein. Und
warum ist es so wichtig, diese gemeinsame Mahlzeit?
Ich finde das schön. Ich finde, mich interessieren ja auch die Leute, mit denen ich arbeite. Ich will ja auch, ich verbringe so viel Zeit mit denen und die sind so wichtig für mich, dass mich natürlich auch interessiert, was die bewegt, was sie im Fernsehen gucken, was die privat machen. Also das kann man ja da hervorragend mittags machen.
Steigert das auch nochmal die Teamfähigkeit? Die Einsatzbereitschaft?
Das glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin sowieso ein absoluter Teamplayer, das war ich schon immer. Also mir ist es immer wichtig, einen Austausch zu haben mit Leuten und ein Feedback zu bekommen und Leute einzubeziehen. Also wer bei mir zum Beispiel Praktikum macht, der macht bei mir jetzt nicht großartig so Kaffee für Leute oder räumt auf, sondern der kriegt gleich von Anfang an ein Projekt. Ja? Also sowas ist mir extrem wichtig.
Accessoires für Stars. Was braucht Madonna 2018?
Hoffentlich eine gute neue Platte.
Oh, was braucht Angela Merkel? fashionmäßig.
Also die könnte mal höhere Absätze anziehen, finde ich. Ich finde, die Schuhe von der sind immer so flach.
Andreas Burani?
Andreas Burani, oh, in den bin ich ja geheim verliebt. Oh. Der braucht auch eine neue Platte. Ich weiß, er macht gerade eine.
Ja. Und Sie haben meinen Style schon als timeless.
Timeless Avantgarde.
Was bräuchte ich noch, damit es dann noch perfekter wird?
Vielleicht mal ein paar rahmengenähte, schöne, rote Budapeste.
Das ist eine gute Idee. Dafür bedanke ich mich. Für mich hat sich das Gespräch schon gelohnt. Michael Michalski im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören heute nochmal einige der besten Ausschnitte aus über 50 Gesprächen mit mir aus diesem Jahr. Eine starke Frau mit einer bewegenden Geschichte war bei mir zu Gast. Sandra Roth aus Köln, Journalistin, Buchautorin und vor allen Dingen Mutter von zwei Kindern. Ihre Tochter, sie nennt sie in ihren Büchern Lotta, ist schwer mehrfach behindert. Und sie hat mir im hr3 Sonntagstalk erzählt, wie ihr Familienleben mit Lotta funktioniert. Für jeder, der nicht weiß, wer Lotta ist, ja, wie würden Sie Ihre Tochter Lotta beschreiben?
Wollen Sie das wissen, was ich sehe oder was die anderen sehen?
Erstmal das, was Sie sehen. Sie sind die Mutter.
Ich sehe ein sehr entzückendes, charmantes, kleines Mädchen. Blonde, lange Haare, braune Augen, faustdick hinter den Ohren. Sehr schadenfroh. Also man kann ja keine größere Freude machen, als einen Kaffeebecher runterzuschmeißen. Dann wird man wirklich 10 Minuten lang schallend ausgelacht. Das, was die anderen sehen, ist meistens erstmal was anderes. Das ist, dass Lotta schwer mehrfach behindert ist. Das heißt, sie sitzt im Rollstuhl. Sie ist blind, sie spricht nicht, sie kann sich auch durch ihre körperliche Behinderung sehr wenig bewegen.
Wie groß ist der Wunsch, dass die anderen Lotta mehr so sehen, wie sie sie sehen?
Ja, deswegen habe ich 2 Bücher geschrieben, damit die durch meine Augen schauen können. Und ich weiß auch, dass das klappt. Also ich weiß auch, dass Menschen das ja auch können. Das ist ja nicht nur, dass ich das sehe. Das sehen ja auch ihre Lehrer, das sehen ihre Freunde. Aber wir sehen ja meistens erstmal immer das, was derjenige nicht kann, wenn wir einen Menschen mit Behinderung anschauen und vergessen darüber, was er alles kann.
Wie sieht ein typischer Sonntag aus für Lotta?
Also die schläft am liebsten aus. Das ist tatsächlich ein Kind, das lange, lange, lange ausschläft und das auch abends lacht, wenn es ins Bett geht. Und jetzt habe ich den Neid aller Eltern da draußen mit mir. Das ist mein Ziel. Ich möchte endlich mal beneidet werden. Dann isst sie ungeheuer lange Frühstück. Sie kann nicht kauen. Das heißt, wir stecken alles in den Mixer, aber sie kann entscheiden. Also sie kann verstehen, sie kann sehr gut hören. Und deswegen frage ich sie natürlich, was sie auf ihr Frühstücksbrot möchte.
Also püriertes Brötchen mit Erdbeermarmelade ist dann schon mal eine Variante mit
das
Butter.
Ist gut. Ja, und dann machen wir es uns gemütlich. Meistens gehen wir am Sonntag auch spazieren im Stadtwald. Die geht sehr gern spazieren. Die hört Hörspiele. Also im Grunde ist es ein Leben so ähnlich, wie viele andere Familien das auch haben. Also ich finde meinen Alltag so normal. Ich muss immer erst mal nachdenken und überlegen, warum ist das jetzt eigentlich anders als bei anderen Leuten?
Eine Ader in Lottas Kopf hat sich in der Schwangerschaft nicht richtig ausgebildet. Dafür gibt's auch einen Namen, Vena Galeni Malformation.
Genau.
Und dieses Blut floss am Hirn vorbei. Und was ist das für eine Krankheit? Ist das eine seltene? Wie oft kommt das vor in diesem Land?
Also es ist keine Krankheit, es ist quasi eine Fehlbildung, die kann man kriegen. Das hat nichts damit zu tun, ob man in der Schwangerschaft Kaffee trinkt oder was man isst. Das ist eine Laune der Natur, das passiert einfach. Die Chance liegt bei 1 zu 25.000, hat mir mal jemand gesagt. Das heißt, relativ selten. Da bildet sich eine Ader während der Schwangerschaft nicht richtig aus. Wir haben alle am Anfang, wenn im Mutterleib das Gehirn angelegt wird, dann sind die Adern relativ groß und die verfeinern sich dann immer weiter und eine bildet sich halt nicht richtig aus. Es gibt Kinder mit dieser Fehlbildung, die kommen auf die Welt und man merkt es erst, wenn die nach dem Krabbeln nicht laufen lernen. Dann werden die plötzlich schlechter und dann fängt man an, nach der Ursache zu suchen. Es gibt Kinder, die sterben und es gibt eine Menge Kinder dazwischen. Bei meiner Tochter wurde es im 9. Monat zufällig bei einem Routine-Ultraschall festgestellt, also im 9. Schwangerschaftsmonat. Wenn sie schwanger werden, dann spielen sie Lotto und wir haben gewonnen, so sehe ich das heute.
Wenn man das im 9. Monat erfährt, denn sie hatten ja schon einen älteren Sohn, man bereitet sich vor und hat den Koffer vielleicht schon gepackt. Was hat diese Diagnose mit Ihnen gemacht?
Ja, das war natürlich ein Schock. Das ist klar, wenn die Ärztin dann so ruhig wird, ne, wenn sie einen Routine-Ultraschall haben und der Arzt wird ruhig und sagt gar nichts mehr, dann wissen sie, da ist irgendwas, das ist nicht richtig. Solange die Smalltalk machen, ist alles gut. Sobald das aufhört, stimmt was nicht.
War der Arzt gut im Vermitteln dieser Situation?
Oh, ich habe wahnsinniges Glück gehabt, weil das war meine Ärztin, meine Frauenärztin, die einfach später selber zugegeben hat, sie kannte das gar nicht. Also sie wusste gar nicht, was Vena Galeni-Malformation überhaupt ist. Die hatte einfach ein komisches Gefühl, hat sie selber gesagt, und hat eine Untersuchung gemacht, die eigentlich gar nicht anstand. Die hat die Blutströme sich im Ultraschall angeschaut und hat dann gesagt, da ist so viel Blut im Gehirn, das gehört da gar nicht hin, und jetzt fahren Sie mal in die Uniklinik. Das war eigentlich die erste, die meiner Tochter das Leben gerettet hat. Und wir sind dann nach Duisburg gefahren. Da kann man diese Fehlbildung operieren. Nicht im Mutterleib, aber man kann, wenn das Kind auf der Welt ist, mit kleinen Kathetern an der Hüfte reingehen und diese Ader langsam veröden lassen. Mhm. Und das hat sie in den ersten 3 Lebensjahren dann 7-mal machen müssen. Jetzt ist diese Ader Gott sei Dank zu.
Also jedes Mal eben auch mit einer langen, mehrstündigen Vollnarkose. Aber sagen Sie mir noch mal diese Situation. Die Frauenärztin wird still und bekommt diese ganz ruhige Stimme. Und Sie fahren dann zur Uniklinik mit dem Taxi oder mit Ihrem Mann. Was ist passiert in diesen Minuten mit Ihnen?
Naja, das zieht einem den Boden unter den Füßen weg, das ist klar. In dem Moment denken sie nur, also ich habe mich sehr lange daran festgeklammert, das wird alles irgendwie noch gut werden. Die haben das ja jetzt festgestellt, also muss man ja irgendwas machen können. Irgendwie kann das ja gar nicht sein. Und ich habe dann erstmal in dieser ersten Zeit einfach gelernt, wie wenig wir eigentlich wissen. Also wir wissen ganz viel darüber, wie wir zum Mond kommen, wir können ins Universum hinaus, wir können die Tiefsee erforschen, aber wir wissen ganz wenig darüber, was unser Gehirn eigentlich alles leistet und was für Folgen das haben könnte, also diese Fehlbildung. Das konnte mir ja keiner sagen, auch nach der Geburt nicht. Also es gibt Kinder mit dieser Fehlbildung, die nach diesen OPs sich unauffällig entwickeln, so heißt das. Also das heißt, sie machen Abitur. Und sie laufen und sie sprechen, und es gibt Kinder, die es halt nicht überleben, und dann gibt es Kinder dazwischen. Und wo wir sein würden, das wussten wir eigentlich so erst nach 2 Jahren. Also 2 Jahre lang fördern und warten und gucken, was kommt. Und nach den 2 Jahren, da waren wir schon so verliebt, da war es auch nicht mehr wichtig.
Sandra Roth, Mutter eines mehrfach behinderten Kindes, über ihren Kampf um Inklusion und wie sich ihr Alltagsleben geändert hat. Hören Sie doch einfach mal rein in das komplette Gespräch auf hr3.de. In unserem Best-of 2018 konnten wir hier jetzt nur einen kleinen Ausschnitt wiederholen. Badesalz, 34 Jahre alt und doch erst seit einigen Monaten so richtig erwachsen. Denn jetzt erst haben sie ihre eigene Plattenfirma. Eine ganz wichtige Entscheidung. Henny Nachtsheim und Gerd Knebel sind Badesalz. Neues Album ist schon auf Platz 1 der deutschen Comedy-Charts.
Das ist einfach ein gutes Gefühl, dass ich das bestätige, weil das ist Gerd vielleicht gar nicht ganz so bewusst. Dieses Gespräch, diese wichtige Entscheidung im Leben von Badesalz hat keine 30 Sekunden gedauert. Ich habe gesagt, Gerd, wahnsinnig geärgert, dass denn das passiert. Ich schlage dir vor, wir gründen ein eigenes Label, ich besorge uns einen guten Vertriebspartner, wir bringen alles, was wir noch vorhaben, bei uns raus. Sagt der Gerd zu mir, so machen wir es, jetzt gehen wir essen. Das war der Dialog, der ist in meinem Gehirn festgebrannt. Ja,
weil Essen ist immer wichtig.
Genau. Und das war halt eben,
selbst wenn man Platz
ist. Das war schön. Und deswegen ist das jetzt einfach natürlich ein kleiner Triumph. Mehr ist es, ich will es auch nicht höher hängen, als es ist. Okay. Aber es ist ein schönes Gefühl gewesen.
Na gut, es hätte auch anders ausgehen können. Und diesen Triumph kann man doch jetzt durchaus mal auch auskosten. Vor allen Dingen, weil ihr euch ja auch einig seid. Schlimmer wäre es ja bei euch beiden, wenn der eine sagt, wir gehen nach links, der andere sagt, wir gehen nach rechts. Und ihr kommt nicht auf einen Zweig. Aber das hat man ja das Gefühl, ihr versteht euch wirklich blind.
Da sind wir ein sehr gutes Ehepaar inzwischen.
Nicht inzwischen, schon seit
mehreren Jahrzehnten. Besser wie die meisten Ehepaare, die ich sehe im Alltag. Ich sehe jeden Tag Ehepaare, die haben nichts von uns.
Aber das hat auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel keinen Sex haben. Ja, wir sind ein sexloses Ehepaar.
Das kann man auch jedem Ehepaar empfehlen, ganz ehrlich.
Sex weglassen, dann läuft es auch mit der Ehe. Okay, da muss ich kurz drüber nachdenken und gleich mal eben meinen Mann anrufen.
Wandern.
Und wir reden gleich weiter.
Wandern.
Oh mein Gott, so weit.
Sag mal, jetzt ist es natürlich so, wir können jetzt beim Flapsigen bleiben, aber man kann das natürlich auch sagen, dass natürlich tatsächlich jetzt, wir kennen uns jetzt fast 40 Jahre und das ist halt einfach, ich kann das sagen, ist einer meiner vertrautesten Freunde und das ist halt eben auch ein gutes Gefühl, dass man auch mal, wenn man irgendwas hat, was einen bedrückt, dass du in der Garderobe auch mal sagen kannst, der andere merkt das meist sowieso gleich und sagt, was ist, und dann kann man das auch.
Ich hab Hunger.
Wenn Gerd richtig scheiße drauf ist, hat er Hunger. Und wenn ich scheiße drauf bin, habe ich irgendwelche tiefgehenden Probleme. Nein.
Ja, genau.
Aber das ist natürlich trotzdem wichtig. Also sagen wir mal, sonst wären wir, Leute fragen immer, wieso schafft ihr das so lange und so? Und das hat ja was mit Freundschaft zu tun, mit Respekt, mit Vertrautheit.
So muss ich ihn aber auch nehmen, weil die Leute wollen immer alle so jeden anderen perfekt haben, wie in der Ehe auch. Mhm. Die Frauen denken ja meistens, den Typ kriege ich irgendwie hin, das kriege ich noch mit der Zeit.
Habe ich auch mal gehört, dass wir das
Und dann stellen sie fest, Fehler. Es geht doch nicht und so. Und so ist es mit den meisten Menschen. Aber, man kann
denkt ihr das nicht manchmal auch bei uns Frauen, dass ihr ja auch noch irgendwas an uns korrigieren könnt?
Nee. Komisch, ich kenne keinen Typ, der irgendwie denkt, ich krieg noch hin. Kenne ich niemanden. Nee. Die meisten sagen, ah ja, so ist sie, die Walli. Kennst du die Walli?
Die heißen alle Walli übrigens, die Frauen.
Alle.
Typen, die bei mir auf dem Badesalz-Anrufbeantworter landen, dann irgendwie uns einen Wahnsinns-Sketch vorschlagen, der so doof ist.
Die wollen euch einen Sketch vorschlagen.
Ja, ich hab, pass auf, Idee, pass auf, du lachst kaputt. Ich muss gerade schon wieder drüber lachen, wo ich kann. Und dann kommt der mieseste Blödsinn irgendwie. Da. Und so landen immer wieder mal.
Oder erinnern sich, dass sie mal vor 30 Jahren irgendwo auf irgendeinem Festzelt hinter Hanau eine Bratwurst zusammengegessen haben im Handy. Weißt du, da haben wir eine Bratwurst zusammengegessen, schon Schnäbel. War die Angelika noch da? Hast du noch geguckt? Da habe ich geguckt, da hast du geguckt.
Ja, und einer hat einer hat angerufen und gesagt, da sagte, hier ist der Dede, ruf mich doch mal bitte zurück, hier ist meine Nummer. Wir haben nämlich mal zusammen Hähnchen gegessen in Butzbach. Und dann kommt kurze Pause, pass auf, 76. Und dann fragst du dich wirklich, ob der noch ganz dicht ist irgendwie. Ja, weil der Dieter 76.
Aber was antwortest
ja,
du dann?
Ja,
was
gar nicht. Also ich meine, ich muss dazu sagen.
Und rufst du zurück?
Nein.
Aber es gibt ja auch diese Leute, die zum Beispiel auf der Straße, die dann sagen, hier, ich kenne einen, der spielt eure Sketch besser wie ihr bei uns im Büro. Den müsst ihr mal kennenlernen. Der ist lustig.
Ja. Aber es könnte man auch als Inspirationshilfe dann ja sehen.
Haben wir
sehen.
Ja, wir haben es ja auch. Wir haben ja dann, die Idee kam ja dann irgendwie, nachdem wir uns über diese Anrufe unterhalten haben, hat Gerg gesagt, was wäre denn, wenn ein Teil der CD auf dem Anrufbeantworter spielt? Dann haben wir auch ein neues Element. Und ich fand auch der Titel Mailbox Terrors vom Gerd, also ganz klar Copyright bei ihm. Und ich fand den sofort gut. Und man spinnt es dann weiter, sagt, wer kann noch alles anrufen? Der hessische Pornofilmproduzent zum Beispiel, der dann irgendwie mir eine Rolle anbietet in so einem politisch ambitionierten Pornofilm.
Und seitdem kriegt der Handy Angebote ohne Ende.
Ja. Ich habe ein paar Wochen
auf den Anruf wartet.
Nach ein paar Wochen der VÖ habe ich also einen Brief bekommen von einer vermeintlichen hessischen Pornofilmproduktion aus dem Odenwald. Total mit ganz viel Mühe und auch einem riesen Firmennamen.
Mit der Hand schreiben.
Ja, hat sich dann herausgestellt, dass es eine Freundin von uns war, die sich einen Spaß erlaubt hat, aber ich habe mich trotzdem sehr darüber gefreut. Das war echt sehr lustig.
Schon geübt gehabt.
Ja, genau.
Genau, schon abgenommen.
Um ihn mal wieder zu sehen.
Och, Bärbel. wenn das einer von uns jetzt gesagt hätte, aber ich finde es gut, dass ich sage. Ja, aber der Überbegriff für das, was wir machen, also das schon Comedy zu nennen, kann ich, das ist absolut völlig. Wir waren tatsächlich die Ersten, damals 1990 haben
hast
wir...
Hast du deine Viagra? Was ist
deine Viagra? Das ist eine Fisherman's Viagra.
Durch dieses Netz an jeden blauen Grau aus.
Ich habe gedacht, das wäre eine Riesenidee, wenn ich mal hier während des Interviews meine Viagra in den Raum halte irgendwie. Das ist ein Fisherman's.
Und sich dieser Studiotisch hebt nachher.
Genau. Darf ich jetzt mal... Ich wollte eigentlich sagen, 1990 haben wir... Hallo, könnt ihr euch mal bitte einkriegen? Ja. Zwei albernen Hühner. Das ist wirklich in der Schule hier. So. Haben wir auch Jahr gedreht, die unsere erste Comedy-Sendung mit dem HR hier. Und dann ging es darum, das zu untertiteln. Und der Gerd hat ja englische Verwandte und der Oscar, sein Onkel, hat uns immer Videokassetten von englischer Comedy geschickt. Und dann haben wir überlegt, was unter auch Jahr als Untertitel sein soll. Dann haben wir gesagt, wie wär's denn mit hessisch Comedy? Das war, ich schwöre, das war das erste Mal, dass das Wort Comedy im deutschen Fernsehen oder überhaupt im deutschen Medienbau aufgetaucht ist.
Ihr habt den Begriff praktisch eingeführt.
Wir haben ihn eingeschmuggelt, sagen wir mal so.
Badesalz, das hessische Comedy-Duo im hr3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer. Und gleich hören Sie, wie Schauspieler Moritz Bleibtreu durch seine Arbeit unser wunderbares Frankfurt eigentlich erstmal so richtig kennengelernt hat. Einer der bekanntesten deutschen Schauspieler kennt die Stadt Frankfurt erst seit ein paar Monaten. Kann man sich das vorstellen? Eigentlich nicht, oder? Ist aber so. Bei Moritz Bleibtreu, wie er mir im hr3 Sonntagstalk erzählt hat. Was verbindest du mit Frankfurt?
Ich habe die jetzt überhaupt erst durch das Drehen kennengelernt, weil das erste Mal, was ich überhaupt länger in Frankfurt war. Ich war in Frankfurt immer nur tageweise. Wird ja auch relativ wenig gedreht, gerade was Kino betrifft, was auch eine der Ideen waren von Anfang an, wo wir gesagt haben, ey, wäre das nicht geil, wenn das in Frankfurt spielt, auch nicht nur, weil es einfach zu dem urbanen Ton des Films passt, sondern auch, weil das eine Stadt ist, die cineastisch ja auch noch gar nicht abgefrühstückt wurde, so richtig.
Erstaunlich,
ne?
Also, eigentlich, ne?
Ja, total. Mit den Hochhäusern und Zack und Stahl und Glas und das Bahnhofsviertel, die offene Szene und so. Das hat einfach unheimlich gut gepasst. Und ich habe dann Frankfurt da eigentlich erst kennenlernen dürfen und es vor allem als eine sehr lustigerweise sehr gemütliche Stadt erlebt dann. Also wenn man sich jetzt nicht eben in diesen urbanen Zentren und in Offenbach bewegt, sondern in den etwas, sage ich jetzt mal, wohlsituierten Gegenden von Frankfurt ist das eine unheimlich gemütliche Stadt. Mit Bembelsche und so und ne, Handkiss und ich fand das eigentlich urig geradezu, lustig.
Ja, es hat und ich krasse sehr,
ich mag, Gegensätze. Und ich mag sehr, ich mag Frankfurt voll. Also ich bin voll Fan. Ich bin zum Beispiel nicht so ein Berlin-Fan, ist nicht so ganz meine Stadt, aber Frankfurt fand ich richtig geil.
Kindheit im Kiez. Es ist manchmal in dieser Teenager-Zeit eben auch so eine Sache auf Messerschneide. Ne?
Oh, total. Ich hatte damals eine Situation, wo ich eben genau eben diesen Einbruch begangen habe und dann sind wir damals mit der Ware sozusagen noch, sind wir zu meiner Mutter, weil das die einzige war, wo wir hätten hingehen können, weil ich wusste, die war eben damals schon, ja, eine sehr progressive und auch ziemlich coole Frau, mit der man eigentlich auch alles besprechen konnte.
Was war denn die Ware, die du angeschleppt
Turnschuhe.
Hast?
Turnschuhe. Wir haben in so einen Laden eingebrochen und haben Turnschuhe geklaut. Und dann sind wir dahin und haben die Sachen dahin gelegt und da habe ich schon gemerkt, wie dumm das war und wie wenig sich das jetzt schon gelohnt hat. Spätestens, als ich meiner Mutter in die Augen geguckt habe. Aber dann, zwei Tage später, kam meine Mutter zu mir an und sagte zu mir, du Moritz, das mit dem Einbrechen, das war natürlich totale Scheiße, aber du darfst eins nicht vergessen, ich bin eine alleinerziehende Mutter und du hast jetzt gerade richtig Scheiße gebaut. Dein Zeugnis besteht zur Hälfte aus Fünfen und Sechsen. Wenn das Jugendamt hier bei uns reinkommt und die gucken, was hier los ist, selbst wenn die mich nicht kennen und dich nicht kennen und dir dein Zeugnis angucken, dann könnte das sein, dass wir da Ärger bekommen. Und das hat für mich so einen Sinn gemacht, weil das stimmte. Also, wenn man also unsere Wohnung war damals sehr, meine Mutter war eine sehr progressive Frau. Das war alles ein bisschen verrückter als bei anderen Kindern. Und dann habe ich die einmal angeguckt und habe gesagt, die hat recht.
Ne? Wie geht's dir denn in deinem Leben oder wie ging es dir, als du dich entschieden hast für nur Gott kann mich richten?
Das hat sich von Anfang an super angefühlt. Ich habe erstmal gesagt, pui, das ist aber ganz schön dick, ey. Und dann, wie das so ist, dann liest man das und ich habe es zweimal gelesen und dann beim zweiten Mal lesen habe ich schon gesagt, nee, der Titel ist richtig. Das ist zwar dick, das ist zwar voll auf die Schnauze, aber das ist auch richtig. Und das ist auch der Film, weil darum geht's. Es geht darum, dass es unheimlich schwer ist, zu richten. Das ist unheimlich schwer, es zu beurteilen, warum Menschen bestimmte Dinge tun.
Aber das machen wir doch alle die ganze Zeit. Wir gucken immer links und rechts und wir sagen es noch nicht mal den Leuten direkt ins Gesicht.
Ja, genau. Das ist ja das Schlimme. Wir sind unheimlich schnell, wenn es darum geht, Dinge zu beurteilen und zu richten. Und wir nehmen uns nicht genug Zeit, um zu sagen, warte doch mal zwei Sekunden. Das braucht Zeit. Und ich glaube halt wirklich, dass man da sehr vorsichtig sein sollte mit diesem ständigen Beurteilen und meinen, über Dinge urteilen zu können.
Das heißt eben neugierig sein, eigentlich sich jemandem viel mehr öffnen und erstmal selber zuhören, was der zu sagen hat, anstatt immer über dieses Hören sagen.
Genau, oder eben auch das zu kaufen, was einem vermeintlich gesagt wird. Also keine Ahnung, nimm die Musik, die Rapmusik in unserem Film, mit der du in Deutschland immer noch ein riesengroßes Problem hast, wo es immer noch Leute geben, die sagen, oh, guck mal hier, das ist schwulenfeindlich, das ist frauenfeindlich. Und dann sage ich, wo hast du denn die Information her? Und dann sagen die, naja, das steht in der Bildzeitung. Und sage ich, ja gut, aber hast du dir denn wirklich mal die Mühe gemacht, ein Bushido-Album oder ein Katar-Album oder ein Haftbefehl-Album von A bis Z durchzuhören. Und ich meine nicht nur drei Songs, ich meine wirklich das ganze Album. Hast du dir die Mühe mal gemacht? Und du wirst sehen, die wenigsten Leute tun das wirklich. Und wenn sie das tun würden, würden sie die Musik viel besser verstehen und sie würden ihre eigenen Kinder viel besser verstehen. Sie würden verstehen, warum ihre eigenen Kinder mit 13 diese Musik hören. Natürlich ist das auch teilweise unheimlich aggressiv. Und wenn mein Sohn sowas hört, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbiete ihm das wird nicht funktionieren, weil der findet schon seine Wege, das zu hören, wenn er das hören will. Oder ich setze mich damit auseinander.
Steven Spielberg, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, mit Ihnen allen hast du, lieber Moritz Bleibtreu, schon Filme gemacht. Wie läuft ein Casting ab bei Spielberg? Ruft der selber an?
Nee, der castet gar nicht. Aha. Steven Spielberg castet, soweit
Warum
ich
nicht?
Weiß. Nee, das ist jemand, der tatsächlich Leute einfach wählt. Das ist, ich glaube, der.
Kann man
der,
da Nein sagen, wenn der dich gewählt
das
hat?
Das kann man, aber ist die Frage, ob man das will. Ich habe mich sehr gefreut, dass der mich wollte. Und bei mir hieß es nur, Steven Spielberg will dich treffen, der ist in Paris. Und dann bin ich dann nach Paris und habe ihn getroffen im Ritz-Carlton, beziehungsweise kam dann in diese Etage, die komplett abgesperrt war, nur für ihn. Und dann war da so eine offenstehende Tür und da war so eine Couch. Und da saß er mit dem Rücken zu mir, werde ich auch nie vergessen. Und steht er auf, sieht mich und sagt, hey Moritz. Und das war, glaube ich, eine der überwältigsten Momente meines gesamten beruflichen Schaffens, weil ich konnte das gar nicht verpacken. Das war Steven Spielberg und er sagt meinen Namen. Der meint mich.
Und du hattest
so
da
um, ob da ist da noch ein anderer hinter mir? Nee, da ist kein Moritz, auch keiner. Nee, er meint wirklich mich. Das war geil. Ja, und ich habe da ganz, ganz einzigartig einzigartiger Kerl. Ganz, ganz, obwohl ich das nur fünf Tage waren, die ich da gearbeitet habe, habe ich unheimlich viel von dem gelernt und ein
Was ist denn ein Tipp,
Kerl.
Den du von ihm bekommen hast, von dem du sagst, den trage ich jetzt auch weiter in meinem Schauspielerherz? Den kann ich immer wieder anwenden.
Ja, ich habe ihn mal gefragt, ich sag zu ihm auf Englisch, wenn du mit einem Satz erklären müsstest, was ist das Besondere an deiner Art? Was machst du anders? Also, wenn du das in einem Satz sagen könntest, was würdest du sagen? Dann hat er zu mir gesagt, well, you know, Moritz, I don't do anything. You know what I do? I hire the best people in the world and I tell them how great they are.
Also er engagiert nur die besten Leute der Welt, da kannst du dich ja schon mal ganz stolz fühlen. Und da macht er eigentlich gar nichts. Ja?
Er sagt ihm, wie gut
sie
sind.
Er sagt ihm, wie sie toll sie sind. Dadurch wächst natürlich jeder schon mal mindestens um 30 Zentimeter und gibt sein Bestes.
Genau.
Moritz bleibt treu über Frankfurt, seine Kindheit mit einer alleinerziehenden Mutter, Steven Spielberg und so weiter. Das war's dann auch mit unserem HR3 Sonntagstalk für 2018 mit mir, Bärbel Schäfer. Alle Einzelgespräche und natürlich unser super Best-of wie immer auf hr3.de. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch, freue mich auf sonntags die 2 Stunden mit Ihnen auch im Jahre 2019. Bleiben Sie gesund, bis dann, wir hören uns am Sonntag. Tschüss, Bärbel Schäfer. HR3.